Genau, also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt Person A und B, die haben jetzt schon von mir aus 20 Kilometer oder 21 Kilometer absolviert und haben jetzt noch die letzten 100 Meter, dann würde ich mein Geld auf die Person setzen, die einen stärkeren anaeroben Stoffwechsel hat, dass die jetzt in diesem Vergleich dann auch noch das Rennen macht.
Wenn wir im Laufsport über Ausdauer sprechen, reden wir meist über aerobe Ausdauer. Also die Grundlagenausdauer, mit der wir unseren Körper zum effizienten Sauerstoffverwerter machen. In dieser Folge schauen wir uns aber mal die Kehrseite der Medaille an, die anaerobe Ausdauer. Denn auch wenn du für den Marathon trainierst, entscheidet dein anaerober Stoffwechsel im Hintergrund maßgeblich darüber, wie viel Sprit du bei welchem Tempo verbrauchst und warum du beim Schlusssprint vielleicht einbrichst, obwohl dein Herz-Kreislauf-System noch fit ist. Warum Laufen keine reine Sauerstoffsache ist, erklärt uns Sportwissenschaftler Yannick Sondermann. Er ist Doktorand am Karlsruher Institut für Technologie und arbeitet nebenbei bei den Pro Athletes in Köln als Leistungsdiagnostiker und Trainer von AusdauersportlerInnen. Privat ist er selbst auch langjähriger Läufer und der Mitgründer des Kölner Laufclubs Milers Colonia. Mit ihm werfe ich einen wissenschaftlichen Blick auf die Unterschiede zwischen aerober und anaerober Ausdauer. Außerdem gucken wir natürlich in die Praxis, mit welchen Trainingsmethoden du dein System gezielt ökonomisierst und welche Einheiten für welchen Ausdauertypen am effektivsten sind, hörst du jetzt. Ich bin Elliot aus der Redaktion. Viel Spaß beim Hören. Yannick, guten Morgen und willkommen bei uns im Achilles Running Podcast. Wie geht's?
Gut, gut. Hallo, vielen Dank für die Einladung hier.
Ja, sehr gerne. Wie lief das Training bei dir denn diese Woche? Das interessiert mich, das frage ich gerade auch eh viel, weil die Sonne ja jetzt endlich wieder rausgekommen ist und natürlich viele ausdauerbegeisterte Leute jetzt es wieder nach draußen zieht.
Ziemlich gut. Viel Laufen für meine Verhältnisse. Ich habe auch demnächst einen 5-Kilometer-Lauf anstehen und die Vorbereitungen laufen ganz gut, ja.
Ah, hast du dann eher anaerob oder aerob trainiert, um schon mal direkt einzusteigen?
Tendenziell wahrscheinlich eher aerob, aber ich habe so einen Mittelstrecken-Background. Das heißt, ich habe vielleicht da auch noch so ein bisschen, auf was ich zurückgreifen kann, ohne immer anaerob zu trainieren.
Okay, ja, weil bei 5 Kilometer denkt man dann ja auch direkt daran, dass da auch alles ohne Sauerstoff ein bisschen wichtiger wird, ne?
Ja, könnte man meinen, wenn man sich jetzt Studien anschaut, dann sind 5 Kilometer immer noch sehr stark aerob determiniert. Ja. Aber das stimmt schon, je kürzer die Strecke, desto relevanter wird der anaerobe Stoffwechsel, genau.
Und du würdest sagen, du hast aber auch so ein bisschen Veranlagung durch das langjährige Training oder auch so schon mitgebracht für eins von beiden?
Ja, ich habe in der Jugend in den Mittelstrecken in der Leichtathletik angefangen, so 800 Meter, 1500 Meter. Die Meile, und das ist ja ein recht kurzer Zeitraum. Also das sind so 2 Minuten circa bis 5 Minuten roundabout. Und das sind schon Strecken. Also der Ausdauersport beinhaltet ja eine sehr große Range, wie gesagt, von diesen 2 Minuten bei 800 Metern und dann Mehrtagesrennen. Und da sind wir ja ganz am Rande, am unteren Rande des Ausdauersports. Und da habe ich eben angefangen und das hat mir ganz gut gelegen. Und es gibt eben andere Leute, denen liegt eher vielleicht der Marathon oder sogar der Ultramarathon.
Ja, ja. Und manchmal verändert sich das ja auch im Laufe des Jahres, der Jahre, ne? Also manche Leute, bei denen wird es halt immer länger, irgendwann die Distanz.
Das stimmt, ja. Ja. Selbst Eliud Kipchoge hat ja auf der Bahn in der Leichtathletik angefangen und dann einen sehr guten Marathon auch dann draufgelegt. Das stimmt, ja.
Ja. Ja, spannend. Also du hast uns ja ein sehr, sehr interessantes Thema heute mitgebracht, zu dem du ja auch selber forschst. Wir sprechen ja auch über, würde ich sagen, Art von Ausdauertraining heute, die vielleicht ein bisschen weniger besprochen wird. Zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich so mit LäuferInnen vor allem natürlich spreche, dass eher über die aerobe Ausdauer immer geredet wird und immer so der Sauerstoff im Vordergrund steht, weil Ausdauertraining doch dann schon ziemlich stark damit assoziiert wird. Hast du den Eindruck auch so in deinem Umkreis oder hast du da vielleicht eh andere Scheuklappen auf, weil du ja in der Forschung tätig bist?
Nee, das würde ich bestätigen und das ist auch zum Großteil berechtigt, weil eben, wenn wir jetzt über den Energiestoffwechsel sprechen, der Großteil im Ausdauersport eben über der Großteil der Energie über den aeroben Stoffwechsel gedeckt wird. Und eben je intensiver es wird, desto mehr Energie wir brauchen, desto eher können wir eben auch noch zusätzlich den anaeroben Stoffwechsel nutzen. Und das heißt, es gibt verschiedene Situationen, unter denen wir dann auch den anaeroben Stoffwechsel nutzen. Sprich bei einem Sprint am Ende eines Rennens, wenn es eher taktisch ist, sagen wir mehr in so in der Bahnleichtathletik. Und ja, je länger das Rennen wird, desto sagen wir, weniger relevant wird der anaerobe Stoffwechsel und desto relevanter wird der aerobe Stoffwechsel. Und deswegen spricht man eben viel auch über den aeroben Stoffwechsel im Ausdauersport. Genau, das ist schon berechtigt, aber es ist jetzt nicht so, dass der anaerobe Stoffwechsel auch gar keine Rolle spielt.
Ja, und da wollen wir heute auch mal ein bisschen drüber aufklären dann, damit Leute auch wirklich verstehen, es gibt, alle Zahnräder arbeiten ja dann irgendwie auch zusammen, ne, um so den bestmöglichen, das bestmögliche Outcome beim Rennen zu erzeugen. Und deswegen cool, dass wir uns da heute mal der anderen Seite widmen. Vielleicht kannst du uns da erstmal eine grobe Erklärung geben für die Leute, die vielleicht auch gar nicht ganz genau wissen, was der anaerobe Stoffwechsel ist. Was ist denn so der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Ausdauer? Wann greift das eine? Wie entsteht das eine? Genau, was müssen wir da wissen?
Es ist natürlich wichtig, so die Basics des Energiestoffwechsels zu kennen, wenn wir wissen, dass für mehr Bewegung wir auch mehr Energie benötigen, vor allem wenn wir uns schneller bewegen. Und evolutionär ist das ganz cool gelöst, dass wir zwei Möglichkeiten haben, Energie bereitzustellen. Wenn wir das sehr lang ausdauernd tun wollen, dann können wir das überwiegend über den aeroben Stoffwechsel abdecken, also Energie mit Hilfe von Sauerstoff zur Verfügung stellen. Und eben wenn wir kurzfristig noch zusätzlich viel mehr Energie benötigen, dann haben wir auch noch den anaeroben Stoffwechsel, der ohne Sauerstoff funktioniert, der dann zusätzlich genutzt werden kann. Und es ist auch nicht wie so ein Schalter, der an- und ausgeht. Die laufen dann parallel und wie gesagt, je kürzer die Distanz, je kürzer die Belastungszeit im Maximalbereich, desto mehr anaeroben Stoffwechsel haben wir auch. Und es gibt ja auch andere Belastungen, die jetzt nicht immer gleichmäßig sind, sondern intermittierend, wo es auch Spitzen drin gibt. Und da ist der anaerobe Stoffwechsel besonders relevant. Vielleicht nochmal kurz auch dazu, für die Muskelkontraktion brauchen wir ATP, Adenosintriphosphat, und das wird einmal über Kreatinphosphat zur Verfügung gestellt und kleine Mengen ATP haben wir auch im Muskel selbst gespeichert, wenn wir in Ruhe sind, und wenn das dann das ATP so ein bisschen weniger wird, dann springt die Glykolyse an, also Kohlenhydrate, Glykogen, wird dann verstoffwechselt im anaeroben Sinne, zumindest sofern das eine maximale kurze Belastung ist. Und wenn das eben eine weniger intensive Belastung wird, wird das im Mitochondrium eher über den aeroben Stoffwechsel gedeckt. Da können wir dann Kohlenhydrate und Fette verstoffwechseln. Genau. Und das, wie gesagt, läuft parallel, je nachdem, wie viel Energie benötigt wird und wie unsere Systeme so ausgeprägt sind.
Ja, Kohlenhydrate sind da dann ja auch erstmal so ein wichtiges Schlagwort, ne? Da wollen wir auch später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Also man kann schon festhalten, dass das jetzt da besonders wichtig ist beim anaeroben Stoffwechsel. Einfach die Kohlenhydratspeicher, das Glykogen.
Genau, ja. Kreatinphosphat, ATP, da haben wir sehr wenig davon. Kohlenhydrate auch zumindest limitiert, aber deutlich mehr. Und dementsprechend ist das auch sehr relevant für den anaeroben Stoffwechsel, ja.
Okay, ja, bin ich auch schon gespannt, wie sich das auf das Training auswirken wird. Darüber wollen wir auch im Nachgang noch ein bisschen sprechen, um nochmal ein bisschen auch so Praxistipps vielleicht den Leuten zu geben. Bei der Recherche habe ich festgestellt, es gibt auch beim anaeroben Stoffwechsel dann nochmal unterschiedliche Begriffe beziehungsweise Arten, den auch zu messen. Es gibt die anaerobe Kapazität, aber auch die anaerobe Power. Was ist der Unterschied? Weil das ist ja schon mal dann wirklich ein bisschen nerdiger, ein bisschen deepdiviger, aber das interessiert mich natürlich auch, inwiefern diese beiden Größen da reinspielen.
Ja, gute Frage. Und ich glaube, das macht auch die Wissenschaft und auch die Praxis um den anaeroben Stoffwechsel ein bisschen schwierig, damit, dass es verschiedene Messmethodiken gibt und auch unterschiedliche Konzepte. Wenn wir jetzt auf die anaerobe Power und anaerobe Kapazität eingehen, nutze ich immer gern so eine Metapher eines Waschbeckens. Und die Füllmenge von diesem Waschbecken, muss man sich vorstellen, ist die Energie, die wir über den anaeroben Stoffwechsel insgesamt zur Verfügung haben. Und das kann unterschiedlich sein von Person zu Person. Und dann gibt es ja noch den Abfluss und der definiert, wie schnell wir dieses Waschbecken leeren können. Und das wäre die anaerobe Power. Das heißt, wie viel Energie wir pro Zeit zur Verfügung stellen können. Und das ist natürlich für so ganz, ganz kurze Sachen extrem wichtig, die Energie auch schnell loszuwerden, freizusetzen. Und so für, sagen wir mal, kurze, aber etwas längere, also 30 Sekunden bis sagen wir 3-4 Minuten Belastungen. Für die ist natürlich auch wichtig, dass die Kapazität, also die Größe dieses Waschbeckens auch recht groß ist.
Okay. Genau. Ja, Metapher ist bei sowas wirklich sehr hilfreich, weil es dann doch schnell ein bisschen komplex wird. Ich weiß nicht, ob ich die Metapher jetzt total sprenge damit, aber wäre dann so die V2 Max irgendwie der Gegenspieler auch zu anaeroben Ausdauer oder eigentlich dann irgendwie wieder so eine parallele Geschichte und gar nicht, man kann das vielleicht nicht so ausspielen.
Ja, ich würde eher sagen Mitspieler.
Okay.
Es ist schon so, dass der Muskel natürlich auch in einem gewissen Säure-Base-Verhältnis arbeiten möchte und sich, wenn er sehr sauer wird, auch selbst hemmt. Und das ist natürlich dann auch ein Problem für den aeroben Stoffwechsel, aber prinzipiell sind die eher Mitspieler. Wie gesagt, die laufen parallel, der anaerobe und aerobe Stoffwechsel. Und wenn es jetzt darum geht, sagen wir, für eine kurze Ausdauerbelastung von 2, 3, 4 Minuten eine möglichst hohe Leistung zu erbringen, dann ist es sinnvoll, eine hohe V2 Max und eine hohe anaerobe Kapazität, anaerobe Power zu haben. Also in dem Bestfall wollen wir beide Systeme sehr gut ausgeprägt haben.
Okay, aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gibt Unterschiede, je nachdem, was für eine Art von Läufer oder Läuferin man ist, eher Langstrecke oder eher Sprinterin. Inwieweit sollte sich da unser anaerober Stoffwechsel oder in welchem Stadium sollte er da ausgeprägt sein? Wie sollten die Werte da sein? Eher hoch, eher niedrig, damit wir dann für die jeweilige Ausdauerleistung irgendwie das Beste rausholen können?
Mhm. Ja, wenn wir jetzt so die klassischen Straßenlaufdistanzen uns anschauen, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, dann sind es Distanzen und auch vor allem Belastungszeiten, bei denen der anaerobe Stoffwechsel recht wenig Energie zur Verfügung stellt, so in der Gesamtmenge. Also daher sprechen wir über nur noch 1, 2, 3% vielleicht, je nachdem, wie lang das dauert. Weil ich meine, wenn jetzt Eliot einen Marathon rennt, dann braucht er da 2 Stunden für, aber das ist ja jetzt nicht bei allen so. Genau, also da ist tatsächlich der, und das ist so, wie du es am Anfang auch gesagt hast, der aerobe Stoffwechsel so mit das Wichtigste, vor allem im Laufen. Für andere Sportarten wie den Radsport, die auch lange dauern, ist das vielleicht ein bisschen anders, weil es geht dann da auch darum, in den letzten Minuten auch nochmal extrem hohe Leistungen abzurufen, auch Sprints etc. Da ist das vielleicht ein bisschen anders im Laufen. Da, wo wir eigentlich in der Regel eine recht konstante Belastung haben, ist das für solche Distanzen dann nicht ganz so entscheidend, zumindest in direktem Maße. Es gibt jetzt so die Theorie oder Hypothese, dass Leute, die einen sehr ausgeprägten anaeroben Stoffwechsel haben, auch mehr Typ-2-Fasern haben, sprich die Fasern, die weniger ausdauernd sind, eher kräftiger sind und auch Fasern, die eben schneller ermüden. Wenn man davon ausgeht, dass die Fasern schneller ermüden, wir mehr davon haben, dann ist das vielleicht ein Nachteil für den Marathon. Allerdings wurde da jetzt noch nicht extrem viel zugemacht in der Wissenschaft. Das ist so ein Feld, was gerade kommt. Durability hattet ihr, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast. Ja. Genau, da wird jetzt immer mehr zu erforscht.
Ja, das ist natürlich spannend natürlich mit den Muskelfasern. Es würde dann ja, gut, Muskelfasern kann man natürlich auch trainieren, aber bedeutet das, dass auch so ein Stück weit einem die anaerobe Leistung in die Wiege gelegt wird? Also ist da auch dann genetisch jeder Mensch so ein bisschen anders?
Ja, auch dazu gibt es jetzt nicht extrem viele Untersuchungen, aber zumindest, also zu dem Bereich der Muskelfasern gibt es eben Untersuchungen dazu, dass das zu einem nicht unrelevanten Anteil genetisch dann vererbt ist und dass man da auch jetzt nicht extreme Veränderungen so in der Typisierung hat, das ist auch bestätigt. Es ist allerdings so, dass wir die Eigenschaften von den Fasern stark verändern können. Sprich, also wenn wir jetzt mit einem gewissen Satz an Muskeln geboren sind, dann können wir daran wenig verändern, ob das jetzt Typ 1 oder 2 ist, aber wir können die Eigenschaften dieser Fasern verändern. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass eben Typ 2 Fasern deutlich anaerober arbeiten als Typ 1 Fasern, dann könnte man jetzt auch davon ausgehen, dass das auch in gewissem Maße vererbt ist. Ja.
Okay.
Und so ein bisschen, wenn man so allein seinen Beobachtungen vertraut, dann gibt es ja so Leute, bei denen man sagt, ah ja, das sind irgendwie so ein bisschen mehr die Sprintertypen, die haben vielleicht selbst innerhalb des Ausdauersports so ein bisschen mehr einen Punch noch und können nochmal vielleicht irgendwie am Ende mobilisieren. Natürlich auch immer eine Frage des Pacings, aber die Beobachtungen gibt es ja auch und das ist ja, verändert sich jetzt nicht groß oftmals. Mhm.
Ja, aber die anaerobe Leistung ist prinzipiell schon trainierbar. Also man kann da schon, man hat da schon eine so Range of Motion, nenne ich es jetzt mal.
Ja, also leider gibt es auch dazu nicht so viele Studien. Mhm. Und nochmal, das liegt daran eben, dass der Ausdauersport natürlich stark aerob geprägt ist. Und wenn man das weiß, dann macht es natürlich Sinn, dass da viel zu geforscht wird. Bisschen was gibt es allerdings dazu. Und es ist schon so, dass vor allem so Sprint-Intervalltraining den anaeroben Stoffwechsel beeinflussen kann. Sprich, dass man für eine kürzere Belastung dann auch mehr Laktat misst danach. Oder man kann auch die anaerobe Kapazität über Atemgase messen und dann messen, wie viel anaerobe Kapazität hat man vielleicht nach so einer Trainingsintervention. Und da gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass vor allem so durch Sprintintervalltraining dann die anaerobe Kapazität gesteigert ist. Gibt auch ein bisschen gegensätzliche Ergebnisse. Es gab eine Studie, bei der eben Sprintintervalltraining auch zu einer Reduktion der Laktatbildungsrate geführt hat. Also nicht immer so einfach, weil da ja immer mehrere Sachen dann auch bespielt werden.
Ja, bleiben wir vielleicht auch nochmal beim Laktat. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal einen kleinen Einblick geben, wie das reinspielt, jetzt speziell beim anaeroben Stoffwechsel. Gerade weil man ja auch weiß, der anaerobe Stoffwechsel ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man dieses Einbrechen hat beim Laufen, oder? Oder ist das tatsächlich dann ein anderer Vorgang?
Ich würde erstmal was zu Laktat sagen und dann kann ich gerne noch was zu dem Einbrechen sagen. Also wenn man an den anaeroben Stoffwechsel denkt, dann meistens eher an Laktat. Das ist so ein bisschen historisch bedingt. Man ist in der Lage, seit circa 100 Jahren Laktat bei Menschen in Bewegung zu messen. Und man hat eben gesehen, je näher eine Person so der Ausbelastung kommt, desto höher steigt die Laktatkonzentration. Dann früher hatte man auch wirklich gedacht, dass Laktat so das Übel ist und dann auch dafür sorgt, dass Ermüdung stattfindet. Heute weiß man, dass es eben ein Teil des anaeroben Stoffwechsels ist. Das wird da produziert, sofern der aerobe Stoffwechsel, also es wird erst Pyruvat aus Glykogen oder Glucose produziert. Und wenn das Pyruvat dann nicht von dem Mitochondrium aufgenommen werden kann, um Energie bereitzustellen, dann wird aus Pyruvat Laktat. Und da wird auch nochmal Energie frei. Genau, und so können wir das eigentlich ganz gut messen im Blut mittlerweile und dann sagen, wie stark der anaerobe Stoffwechsel arbeitet. Allerdings ist es auch ein bisschen eine schwierige Geschichte, weil Laktat kann auch abgebaut werden und aufgebaut werden gleichzeitig, auch natürlich gewisse unterschiedliche Maße toleriert werden. Das heißt, das, was wir im Blut messen, ist so eine Nettokonzentration, wenn man so will. Genau, aber so allgemein kann man schon sagen, mehr Laktat bei kurzen, hochintensiven Belastungen bedeutet in der Regel, dass wir dann auch ein bisschen stärker den anaeroben Stoffwechsel nutzen können. Und deswegen ist es eben auch ein Marker dafür.
Okay. Und das Einbrechen beim Lauf ist dann nicht komplett davon abhängig, wie die Laktatkurve hoch und runter geht.
Ja, also wenn wir jetzt mal beim Einbrechen vom Marathon, da ist es ja so ein Klassiker, der Mann mit dem Hammer oder die Frau mit dem Hammer. da ist es wahrscheinlich, ist es in der Regel nicht davon abhängig, sondern eher, dass wir keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung haben. Da haben wir im Vergleich zu vom Fettspeicher nur begrenzt Energiespeicher zur Verfügung. Und wenn man jetzt nicht ausreichend Kohlenhydrate zur Verfügung stellt durch die Nahrungsaufnahme während des Marathons, dann kann das eben der limitierende Faktor sein. Und wenn man mal so eine Spirometrie gemacht hat, da können wir nämlich messen, wie viel Energie kommt aus den Kohlenhydraten, wie viel kommt aus den Fetten. Dann sieht man, wenn das nur die Fette sind, dann ist man in der Regel auch dann dazu gezwungen, fast zu gehen nur. Ne? Oder nur noch sehr reduzierte Intensität aufrechtzuhalten, wenn die Speicher wirklich leer sind. Und das ist dann das, was in der Regel der Mann mit dem Hammer ist. Mhm. Wenn man es natürlich komplett übertreibt und sich sehr stark überschätzt, dann spielt auch das Laktat eine Rolle. Einfach weil es dann zu einer muskulären Azidose kommt, die man vielleicht so über eine längere Zeit nicht mehr aufrechthalten kann.
Okay, also wäre ein Einbrechen vielleicht, wenn man sich das in kurzen Distanzen angucken würde, also wenn man jetzt bei den Intervallen sich vielleicht überstrapazieren würde, da könnte dann aber da würden dann die anaeroben Stoffwechselparameter irgendwie auch mehr eine Rolle spielen.
Ja, absolut. Ja, sehr gut. Das ist natürlich so ein Beispiel, das man auch hat im Training, wenn man vielleicht ein bestimmtes Intervall-Workout sich vornimmt und dann zu schnell startet, dann ist das schon der Fall. Und das liegt daran, dass wir, also das Konzept der anaeroben Schwelle habt ihr wahrscheinlich schon mal hier besprochen. Anaerobe Schwelle beschreibt diesen Punkt, wo wir im Gleichgewicht zwischen Laktataufbau und Abbau sind. Das heißt, das ist die maximale, die höchste Geschwindigkeit, wo das Laktat noch im Gleichgewicht bleibt. Geschwindigkeiten oberhalb dessen heißen, dass das Laktat einfach konstant ansteigt. Und je stärker wir das überschreiten, die Laktatschwelle, die anaerobe Schwelle, desto schneller geht das. Und wenn wir uns vorstellen, dass Intervalle, hochintensive Intervalle, in der Regel überhalb dieser Schwelle stattfinden, wenn wir es da halt dann noch zu sehr übertreiben, dann kommen wir natürlich nicht am Ende ins Ziel. Also wenn wir uns da zu sehr überschätzen, dann kann das schon daran liegen, dass sich der anaerobe Stoffwechsel dann selbst hemmt und dass uns dann am Ende ein bisschen Energie fehlt.
Okay, also deswegen die Intervalle immer nicht zu schnell starten oder zumindest besser dann sich die Pace vorher zurechtlegen, weil genau, wahrscheinlich der Motor dadurch nicht besonders gut trainiert wird, oder? Wenn wir abbrechen müssen?
Ja, das zeigen Studien eben auch, dass jetzt, wenn wir mal über die VO2 Max sprechen, dass schon eine gewisse Zeit bei hohen Intensitäten auch trainiert werden sollte. Das sollten schon so 10 bis 30 Minuten sein, 30 Minuten so, das ist schon sehr, sehr ordentlich dann. Und irgendwann mal, wenn wir noch länger versuchen, Intervalle durchzuführen, dann sind wir eben nicht mehr in diesem sehr, sehr hochintensiven Bereich, sondern bewegen uns dann weiter in den Schwellenbereich. Aber es ist schon so, wenn wir dann rein theoretisch sagen, wir wollen 15 Minuten an Belastungszeit sammeln und dann nach 5 Minuten abbrechen, das ist dann natürlich nicht so ganz so effektiv, weil die Herzfrequenz, die Sauerstoffaufnahme einfach nur für eine viel kürzere Zeit dann auf einem hohen Niveau ist. Deswegen meine Empfehlung immer, möglichst gepaced da reinzugehen und irgendwann mal bekommt man ja ein ganz gutes Gefühl, was so machbar ist und was nicht.
Ja. Stimmt, ist auch wirklich, sagen würde ich ja sagen, auch eher so ein AnfängerInnenfehler, dass man sich vielleicht zu viel zumutet oder wenn man vielleicht dann auch zu ambitioniert dran geht und dann sehr große Leistungssprünge von sich erwartet, aber ja, dann lieber langsam und dafür ordentlich machen. Du hast ja jetzt schon angesprochen, es gibt Möglichkeiten, das zu messen, die anaerobe Kapazität, sage ich jetzt erstmal. Kannst du uns da nochmal einen genaueren Deep Dive vielleicht geben, inwiefern kann man da diese Parameter bestimmen, wahrscheinlich vor allem im Labor, nehme ich an.
Ja, es gibt tatsächlich sehr verschiedene Methodiken. Wenn wir vielleicht da anfangen, wo wir vorhin gerade drüber gesprochen haben, Laktat, das ist so ein Klassiker. Das heißt, man nimmt sich eine sehr kurze Belastungszeit, eine maximale, vielleicht 30 Sekunden. Da gibt es einen Test, der nennt sich Wingate-Test. Das ist so ein Sprint-Test. Und da könnte man jetzt danach Laktat messen oder vielleicht auch nach einer kürzeren 2 oder 3 Minuten Belastung und gucken, wie unterscheidet sich das von Person zu Person. Und eine Person, die dann mehr Laktat gemessen hat, die würden wir dann vielleicht mit einer höheren Kapazität einschätzen. Das Problem ist das, was wir schon angesprochen hatten, dass die Laktatkonzentration, die wir messen, ist nicht nur davon beeinflusst, wie viel wir produzieren, sondern auch wie viel wir abbauen können. Und wie viel wir abbauen können, ist sehr stark vom aeroben Stoffwechsel abhängig. Also zum Beispiel, wie viele Mitochondrien wir haben, wie effektiv die arbeiten. Und dementsprechend gibt es an diesem Verfahren Kritik. Ist aber natürlich super simpel und kann man zumindest so versuchen, im Feld so zu machen. Ich würde aber auch an der Stelle Leute, die jetzt so ein mobiles Laktatgerät haben, das werden ja immer mehr, würde da sagen, das ist auf jeden Fall auch da ein bisschen kritisch zu beäugen, weil diese mobilen Laktatgeräte funktionieren vor allem im oberen Laktatbereich. Also wenn die Laktatwerte sehr hoch werden, werden die immer etwas ungenauer. Mhm. Genau. Das wäre so das Thema Laktat. Dann kann man natürlich auch einfach die mittlere Leistung oder also beim Radfahren wäre das jetzt die mittlere Leistung über diese 30 Sekunden nehmen und einfach sagen, okay, da vergleiche ich auch jetzt unterschiedliche Personen und die Personen, die eben eine höhere mittlere Leistung da erzielen, haben eine höhere anaerobe Kapazität, weil die auch mehr Energie freisetzen. Und dasselbe Konzept kann man natürlich auch aufs Laufen übertragen und sagen, wir nehmen uns vielleicht sowas wie einen 200-Meter-Sprint und schauen, wer ist der Schnellste oder die Schnellste und dann nennen wir das anaerobe Kapazität. Das ist so konzeptionell so ein bisschen unsauber, weil es nicht so eine feste Energiemenge widerspiegelt. Dafür gibt es dann eine Methode mit Atemgasen. Da macht man mehrere submaximale Belastungen und stellt dann eine Beziehung her zwischen der Geschwindigkeit und der Sauerstoffaufnahme. Und dann kann man das so extrapolieren, nennt man das. Also wir haben ein paar Punkte, die submaximal sind und machen dann aber eine Belastung, die deutlich überhalb der Schwelle liegt. Sagen wir mal, wir legen fest, du versuchst so lange wie möglich oder so schnell wie möglich die 4 Minuten zu absolvieren, möglichst viel Distanz in dieser Zeit. und gucken uns dann an, wie viel Sauerstoff hast du verbraucht und wie viel hätten wir erwartet, dass du verbrauchst. Und da sieht man immer, dass es dann eine Differenz gibt. Also wir messen dann eine bestimmte Menge, sagen wir mal, wir erwarten 45 Milliliter und wir messen aber nur 30. Dann wäre die Differenz, wäre dann die anaerobe Kapazität. Das nennt sich akkumuliertes Sauerstoffdefizit. Ist wahrscheinlich hier so im Podcast ein bisschen schwieriger, das ohne Veranschaulichung so zu verstehen. Aber es ist einfach die Energie, die wir dann zusätzlich noch bereitgestellt haben, die wir nicht über Sauerstoff abdecken. Und wenn wir Sauerstoff messen, dann ist das ja repräsentativ für den aeroben Stoffwechsel.
Ja, okay. Genau. Und ja, also das wäre dann auch eine Sache, die würde man in der Leistungsdiagnostik auch messen können, ne?
Genau, und das, was ein bisschen schade daran ist, ist halt ein bisschen aufwendiger. Also es bedarf so eine Art Stufentest und dann nochmal so eine Ausbelastung. Genau, und wir brauchen auf jeden Fall eine Spirometrie, also Atemgasanalyse. Das ist natürlich weniger zugänglich als ein Laktatmessgerät oder als einen Feldtest. Ja, es gibt tatsächlich auch noch einen Feldtest. Da nutzen wir dann verschiedene Dauertests oder wir können so eine Geschwindigkeitszeitkurve uns anschauen oder entwerfen, wenn man so will. Und da schauen wir uns dann unterschiedliche Distanzen an, sagen wir mal 800, 1500 Meter, 5 Kilometer. Und dann schauen wir an, wie stark der Abfall zwischen diesen Distanzen ist. Und Personen, die einen stärkeren Abfall eben zeigen, von denen geht man zumindest mathematisch davon aus, dass die eine höhere anaerobe Kapazität haben.
Mit Abfall also Leute, die dann immer langsamer werden.
Genau, das jeder wird langsamer, das ist eine gute Frage. Jeder und jede wird langsamer, je länger die Strecke ist. Aber das ist, wie stark der Abfall ist zwischen diesen Punkten, ist individuell. Okay, wenn du dir vorstellst, wir lassen einen Sprinter mal so Ausdauerstrecken auch laufen und fangen mit 800 Meter an, dann kann der Sprinter vielleicht da auch noch ganz gut so seine Sprintqualitäten, seine physiologischen Merkmale ausspielen. Und je länger die Distanz wird, desto extremer wird wahrscheinlich der Abfall sein, weil sein aerobes System vielleicht nicht so gut ausgeprägt ist. Und dann würde das auch bedeuten, dass dieser Sprinter zum Beispiel mehr anaerobe Kapazität hat als ein Ausdauersportler, der vielleicht die 800 Meter ähnlich gut oder ein bisschen schneller absolviert, aber dann der Abfall nicht so stark ist.
Okay, ja. Spannend. Und würdest du sagen, dass es nützlicher Wert ist, jetzt mal so im, sag ich mal, Breitensport? Also nützt es mir, wenn ich jetzt zum Beispiel eher Marathondistanz laufe, zu wissen, ob ich eine gute oder eine schlechte anaerobe Ausdauer habe?
Direkt wahrscheinlich nicht. Es ist schon ein bisschen nerdigeres Thema, würde ich sagen. Aber es ist schon so, dass man beispielsweise eben diesen Zusammenhang zeigen konnte, vor allem ältere Studien zu den schnelleren Fasern, also Typ-2-Fasern. Und es ist natürlich auch so eine Sache, dass man, wenn ich weiß, dass ich diese Fähigkeit habe, dann weiß ich zum Beispiel auch, dass ich bei kürzeren Intervallen auf jeden Fall deutlich schneller nochmal laufen muss als andere. Das heißt, so das Thema Individualisierung ist dann wird dann relevanter. Dass ich für solche Personen kann ich dann jetzt keine Standardintervalle mehr annehmen, sondern muss dann auch davon ausgehen, dass sie dann natürlich deutlich schneller ihre vor allem kürzeren Intervallsets dann auch laufen können. Und da wird auch noch viel Forschung betrieben, so Individualisierung und so Profiling, inwiefern wir profilen können in eher anaerober Typ oder aerober Typ und ob das einen Einfluss nimmt auf Individualisierung von Training. Meine Kollegin Maxi Thron, die hat zum Beispiel jetzt gerade eine Studie veröffentlicht, Anfang des Jahres, die gezeigt hat, dass Personen, die eher so dieser ausdauernde aerobe Typ sind, die zum Beispiel ein bisschen besser auf Sprintintervalltraining reagiert haben als auf normales hochintensives Intervalltraining. Und wir gehen eben davon aus, dass vielleicht für diese Personen einfach deren Limit schon über diese Trainingsmethoden, die klassischen aeroben Trainingsmethoden und da würde ich auch sogar High-Intensity-Interval-Training, also HIIT-Training so rein kategorisieren, weil das ist ja zur Verbesserung der VO2 Max und das spiegelt auch den aeroben Stoffwechsel wieder. Und andersrum war es so, dass die eher Sprint-Typen ein bisschen mehr von so längeren Intervallen eben profitiert haben. Genau, und das könnte so ein Ansatz sein, so ein erster Ansatz, dass eben, wenn wir Leute so profilen, dass wir dann vielleicht auch da wertvolle Informationen für Individualisierung finden. Aber das ist ein schwieriges Thema, Individualisierung. Mhm. Genau, deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig.
Ja, ja, ist natürlich super spannend. Also ich bin auch, also ich finde es sehr interessant, das Thema, weil natürlich die meisten Leute einfach nach einem fertigen Trainingsplan trainieren werden und jetzt nicht so genau gucken, was könnte ich denn überhaupt für ein Typ sein? Ich glaube, das ist auch vielleicht was, was Leute heute zum ersten Mal hören, wenn sie die Folge hören, so, ach so, ich könnte ein anaerober Typ sein. Vielleicht fällt es mir auch einfach schwerer dann im Ausdauerbereich sozusagen. Vielleicht wäre ich doch der geborene Sprinter so gewesen. Das ist ja was, was man jetzt nicht unbedingt so sehr auf dem Schirm hat, wenn man anfängt mit dem Laufen, ne? Das ist ja sehr selten, außer man hat vielleicht schon im Kindheitsalter Leichtathletik gemacht und da dann Stärken oder Schwächen festgestellt. Aber viele Leute, die im Erwachsenenalter anfangen mit dem Laufen, ja, da spielt das dann nicht so eine Rolle.
Ja, das ist ein super Punkt. Natürlich kann man es auch nutzen, um für sich individuell so seine beste Wettkampfdistanz zu finden.
Ja.
Das tut man, glaube ich, schon intuitiv recht schnell. Merkt man so, ah ja, okay, wenn ich jetzt irgendwie mich vergleiche mit anderen, die vielleicht ähnlich gut sind auf einer Distanz, nehmen wir mal 10 Kilometer an, dann merkt man schon, ah okay, vielleicht die 5 Kilometer schaffe ich jetzt nicht so schnell zu laufen, aber der Marathon, da bin ich schneller als diese Vergleichsperson, dann merkt man das ja schon recht schnell. Aber klar, kann man das dazu nutzen. Und das ist auch dem anaeroben Stoffwechsel, vor allem für diese sehr kurzen Distanzen, 800, 1500 Meter, schon auch dem geschuldet, wie viel wir da auch über den anaeroben Stoffwechsel leisten können. Nur ist es so, dass die meisten, die jetzt eher spät anfangen, ja beim Straßenlauf bleiben,
ja,
und sich nicht der Bahnleichtathletik, ja, widmen, was ein bisschen schade ist. Man sieht schon auch immer wieder auch ältere Personen, die Bahnleichtathletik machen, aber die haben meistens schon auch in der Jugend oder als junge Erwachsene das gemacht.
Ja, ja, das nehme ich auch absolut so wahr. Ich würde sagen, die Bahn ist total unterrepräsentiert bei Leuten, die nicht schon von Anfang an aus der Leichtathletik kommen. Ich glaube, ich würde mich auch nicht trauen, mich für einen Bahnwettkampf überhaupt anzumelden, weil dann natürlich dann auch immer so extrem schnelle Leute sind und man dann, sobald du irgendwie im Mittelmaß unterwegs bist, dich, glaube ich, gar nicht traust, da hinzustellen. Irgendwie beim Marathon sind halt so viele Leute unterwegs, da ist es dann auch so ein bisschen egal, wie viel man jetzt abruft, aber es hat, glaube ich, für viele so einen peinlichen Faktor, wenn sie dann da mitlaufen müssen oder wollen. Ne?
Ja, ja, verstehe ich auch. Also es ist dann ja auch ein bisschen mehr Koordination und es, ja, ist so ein bisschen so ein eingespielter Kreis.
Ja.
Dann hat, und es ist viel mehr Aufmerksamkeit dann auf einen selbst.
Genau.
So im Marathon-Pulk, dann ist man einer von Tausenden unter, teilweise, und die Leute feuern einen an, auch wenn sie einen nicht kennen. Und da könnte man dann irgendwie Angst haben, vielleicht, dass irgendwie, wenn nur 8 Leute auf der Bahn stehen, dass dann, dass man mehr so versagt, wenn man so will. Aber also ich kann nur empfehlen, das ist auch noch eine Sache, die auch Leute auch noch in höherem Alter sogar machen. Also auch, ja, über 60-Jährige, 70-Jährige.
Cool, cool.
Genau. Ja, eine Sache, die vielleicht auch in diesem Zusammenhang Sprintintervalltraining, anaerobe Trainingseinheiten dann vielleicht anzumerken ist, dass natürlich so Sprintintervalltraining, vor allem im Laufen, deutlich mehr Impact mit sich bringt und auch ein etwas höheres Verletzungsrisiko. Das hat auch meine Kollegin Maxi gemerkt, dass in der Gruppe, die Sprintintervalltraining durchgeführt hat, da war das dann schon so, dass vielleicht auch da mal einer ausgefallen ist, weil es dann so zu einer Verletzung oder leichten Verletzung gekommen ist, wo man dann kein weiteres Risiko mehr eingehen wollte. Also das muss man schon einfach viel langfristiger aufbauen.
Ja, da ist dann wahrscheinlich auch Krafttraining immer wichtiger, ne? Das,
ja,
um Verletzungsrisiko zu senken.
Definitiv, ja.
Okay. Ja, dann lass uns doch gerne mal auf so Trainingsmethoden gucken. Wir haben jetzt natürlich Intervalle oft angesprochen. Vielleicht gucken wir uns erstmal die Personen an, die vielleicht eher ihre anaerobe, also die, bei denen, die vielleicht der anaerobe Typ sind, aber so das typische Straßenlaufen, das Marathonlaufen oder vielleicht sogar höhere Distanzen, zumindest aber ab Halbmarathon eher bevorzugen, aber zum Beispiel halt eher der anaerobe Typ sind. Inwieweit könnte man da dann dieses Ventil, von dem du gesprochen hast, also diesen Abfluss in eine oder in die andere Richtung verschieben, damit eben nicht sofort alles rausfließt?
Ja, also ist es natürlich schon, wenn wir jetzt schon sehen, dass da eine Qualität da ist beim anaeroben Stoffwechsel, dann und wir sagen, der aerobe Stoffwechsel zeigt noch Potenzial, dann würde ich vielleicht solchen Personen auch empfehlen, so ein bisschen kontrollierteres Training im leicht unterschwelligen Bereich zu absolvieren, Das wurde ja recht populär jetzt die letzten Jahre über die Norweger, The Norwegian Method, wenn man so will, sprich ein Training unterhalb dieses maximalen Laktat-Steady-States, einfach weil das ein bisschen weniger Stress auch beinhaltet dann. Das Problem dabei ist, dass es ist deutlich zeitaufwendiger als so hochintensives Intervalltraining. Das muss man innerhalb einer Einheit schon deutlich umfangreicher trainieren und dann meist auch mehrfach die Woche. Das setzt dann eben voraus, dass man auch schon 5-6 Mal die Woche auch laufen kann. Dementsprechend sind es dann vielleicht für solche Personen, die eher anaerob veranlagt sind, ist dann nochmal besonders wichtig, so die längeren Läufe zu absolvieren, die Ermüdungswiderstandsfähigkeit zu trainieren. Die hatten wir jetzt bisher noch nicht genannt. Das ist nämlich nicht ganz dasselbe Phänomen. Ich habe jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, leider ein Radfahren. Deswegen kann ich jetzt nicht spezifisch was zu Läufern sagen, aber da konnten wir zumindest zeigen, dass wenn wir anaerobe Parameter so im unermüdeten Zustand messen, das nicht erklärt, wie so der Leistungsabfall nach einer längeren Zeit Radfahren dann, wie hoch der ist. Mhm. Ja, und das hätte man ja vermuten können, wenn man bedenkt, dass vielleicht ein mehr anaerob veranlagter Mensch dann auch mehr Typ-2-Fasern hat, die auch tendenziell schneller ermüden. Das konnten wir jetzt so in der Studie nicht bestätigen.
Mhm. Ja, okay, also da ist dann noch ein bisschen, da ist die Forschung dann auch nicht ratlos, aber zumindest noch nicht ganz sicher.
Ja, also zur Durability, also dieser Ermüdungswiderstandsfähigkeit, wird ja jetzt gerade erst mehr geforscht. Und der anaerobe Stoffwechsel ist in dem Sinne so ein bisschen unterrepräsentiert, weil eben der aerobe Stoffwechsel so sehr wichtig ist für den Ausdauersport. Mhm. Da wurde viel in den 80ern und 90ern gemacht. Und das jetzt so zusammenzubringen, dazu gibt es eben noch nicht so viel. Und das war auch der Gedanke bei unserer Studie, dass wir da dann ein bisschen Licht ans Dunkle bringen.
Okay, ja, super spannend. Wenn man dann, okay, also für den anaeroben Typen heißt das auf jeden Fall niedrigintensives, lange Läufe, halt so das klassische Grundlagenausdauertraining, ne? Das würde dann wahrscheinlich schon reichen, um die Laktatbildungsrate zu verändern. Und also bleibt die dann auch verändert oder würde sich dann, sobald ich wieder aufhöre, meine Langläufe zu machen, die wieder, so, weil ich halt so veranlagt bin, nach oben entwickeln?
Das kann schon sein. Also es gibt Studien von Anfang der 2000er zu so genetischen Prädispositionen und da konnte man schon sagen, dass so ungefähr 50% der VO2 Max, leider gibt es da keine Daten zum anaeroben Stoffwechsel, aber 50% der VO2 Max sind so schon vererbt, wenn man so will. Und 50% kann man dann auch durch Training verändern. Und wenn man jetzt überlegt, dass man nicht mehr trainiert, fällt man wieder sozusagen auf dieses Fundament zurück, was einfach genetisch veranlagt ist oder vielleicht durch viele Jahre Training beeinflusst ist. Und das würde ich jetzt mal davon ausgehen, ohne dass ich da wissenschaftliche Daten zu nennen kann, dass das dann im Falle des anaeroben Stoffwechsels auch so ist. Sprich, da ist es vielleicht dann wirklich sinnvoll, tendenziell eher ein bisschen kontrollierter, längere Läufe, Low Intensity zu trainieren. Aber ich würde nie ausklammern, also dass man auch ein gewisses Maß an Intensität dann beinhaltet im Training.
Ja, weil die VO2 Max wird ja zum Teil auch durchaus trotzdem durch intensive Läufe auch trainiert, ne? Es ist ja nicht so, dass man durch intensive Läufe nur die anaerobe Ausdauer dann verbessert. Irgendwie braucht man Intervalltraining dann auch, wenn man anaerob veranlagt ist, richtig?
Genau, also hochintensives Intervalltraining, das ist, also im Ausdauersport ist es tatsächlich primär die VO2 Max, die wir da auch verändern wollen. Gar nicht mal so richtig aus der Perspektive des anaeroben Stoffwechsels. Da wären es dann wieder noch viel kürzere Intervalle, also da bei Sprintintervalltraining, so einem klassischen, sprechen wir von so 6 bis 10 Wiederholungen von 15 bis 30 Sekunden und dann mit sehr langer Pause. Und so ein klassisches Intervalltraining, hochintensives Intervalltraining zur Verbesserung der VO2 Max, das ist ja meistens so, wie gesagt, 10 bis 30 Minuten und eine Pausenzeit, die circa die Hälfte der Belastungszeit beträgt. Und das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zu diesem Sprintintervalltraining. Und da gibt es eben Studien, die auch gezeigt haben, dass wenn man jetzt hochintensives Intervalltraining durchführt, dass es gar nicht so eine Riesenveränderung des anaeroben Stoffwechsels gibt. Wahrscheinlich auch, weil der aerobe Stoffwechsel eben gleichzeitig auch stark verbessert oder verändert wird.
Und irgendwie ist ja auch beides trotzdem wichtig, weil du hast ja auch darüber gesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Endspurt einlegen würde in einer auch langen Distanz, vielleicht eher beim Halbmarathon als beim Marathon, dann würde ja auf einmal der anaerobe Stoffwechsel doch auch wieder eine größere Rolle spielen, ne?
Genau, also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt Person A und B, die haben jetzt schon von mir aus 20 Kilometer oder 21 Kilometer absolviert und haben jetzt noch die letzten 100 Meter, dann würde ich mein Geld auf die Person setzen, die einen stärkeren anaeroben Stoffwechsel hat, dass die jetzt in diesem Vergleich dann auch noch das Rennen macht. Das klammert natürlich aus, dass um da hinzukommen zu diesen 21 Kilometern, da gehört dann primär der aerobe Stoffwechsel. Also wenn jetzt zwei Personen sehr ähnlich ausgeprägten aeroben Stoffwechsel haben und Ermüdungswiderstandsfähigkeit, dann ist es vielleicht so das i-Tüpfelchen. Wenn man sich auch erinnert an Amanal Petros, der letztes Jahr bei der WM ja ganz knapp die Goldmedaille verpasst hat, dann vielleicht liegt es daran, dass er zurückgeguckt hat, oder vielleicht liegt es daran, dass, dass er ein bisschen weniger anaeroben Stoffwechsel da betreiben konnte als sein Kontrahent, der dann letztendlich um, ich glaube, es waren 300stel gewonnen hat.
Ja.
Genau, das ist so ein schönes Beispiel, wo es vielleicht dann relevant ist. Aber man muss natürlich erstmal dahin kommen, das sei dazu gesagt.
Es ist dann auch, scheint mir, eher sowas für Leute, die wirklich auch schon lange laufen, oder? Also eigentlich, wenn man jetzt schon lange irgendwie zum Beispiel Marathon- oder Halbmarathon-Distanz läuft, dann wäre dieser anaerobe Stoffwechsel so ein bisschen das Ass im Ärmel, was man dann vielleicht für sowas wie Schlusssprints sich dann aufbauen würde. Aber erst nach ein paar Jahren Erfahrung, oder?
Ja, also ich würde immer, also wenn es jetzt darum geht, einem Einsteiger zu vermitteln, was sind so wichtige Inhalte für den Ausdauersport, so klassisch Straßenlauf, dann würde ich tendenziell immer erst so den aeroben Stoffwechsel auch in den Vordergrund stellen, einfach weil der viel größeren Anteil des Energiestoffwechsels in dem Fall dann ausmacht. Und dann kommt eben dazu, dass man natürlich, wenn man jetzt Intervalltraining durchführt, dass es dann jetzt, was Pacing anbelangt, dass der da auch vielleicht ein bisschen relevanter wird oder wie viel ich da auch in so einem Intervalltraining dann leisten kann. Genau, aber primär ist es schon wahrscheinlich am wichtigsten, erstmal so den aerob Stoffwechsel voranzubringen für solche Distanzen.
Ja, ergibt auch Sinn, dass man natürlich erstmal lange durchhalten möchte, bevor man dann so Feintuning vielleicht auch betreibt. Aber andersrum ist ja auch spannend. Da bist du ja auch kurz schon eingegangen darauf, welche Intervalle dann wichtig wären. Aber wenn man jetzt eher der Langstreckenläufer ist und wirklich auf den anaeroben Stoffwechsel bisher überhaupt, also es war einfach nicht wichtig, weil man vielleicht auch keine Schlusssprints machen wollte, sondern einfach nur durchkommen wollte durch den Marathon. Genau, wie würden wir dann ganz konkret an zum Beispiel Intervalltraining oder andere Trainingsreize rangehen, um den anaeroben Stoffwechsel zu verbessern? Kannst du da nochmal gerne auf die Intervalle, die du auch gerade schon angesprochen hast, eingehen?
Ja, also die beste Evidenz gibt es da zum Sprintintervalltraining.
Okay.
Und das ist für solche Personen wahrscheinlich einfach mal ein anderer Reiz. Und es gibt Veränderungen, die wir durch Training auslösen, die auf unterschiedlichen metabolischen Ebenen passieren. Also es gibt unterschiedliche Anpassungswege, die wir eben nutzen. Und für solche Personen ist es dann vielleicht ganz spannend, einfach mal einen neuen Reiz zu setzen, im Vergleich zu dem Reiz, den sie halt immer schon kennen. Das ist das, was die Studie von meiner Kollegin so ein bisschen nahelegt, dass es vielleicht dann auch mal sinnvoll ist, einen anderen Stimulus zu wählen. Und das wäre dann so ein Sprint-Intervalltraining. Wie gesagt, 6 bis 8 Wiederholungen von so Sprints von 10 Sekunden bis 30 Sekunden und dann wirklich eine längere Pause von 2-3 Minuten, wo man dann eben geht und sich vollständig erholen kann, damit man noch wirklich bei nahezu maximaler Intensität wieder sprintet. Also das bezüglich der Intensität, das ist dann nahezu maximal. Man sollte vielleicht immer noch ein gewisses Maß an Kontrolle dann behalten. Aber genau, das wäre dann so der Modus operandi. Und das ist eben, also da muss man eben schauen, dass man da das gut vorbereitet, vielleicht auch ein bisschen Krafttraining schon macht und sich da erstmal rantastet, um so die Verletzungsgefahr auch dann auszuschließen. Und Krafttraining ist gegebenenfalls auch so eine Methode, die man nutzen kann, wenn man sich vorstellt, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Muskelmasse dann mitbringt über die Zeit. Heißt nicht, dass Krafttraining immer mehr Muskelmasse produziert, vielleicht das am Rande, aber wenn dem so ist, können wir in der Regel auch ein bisschen mehr Energie auch über den anaeroben Stoffwechsel auch dann freisetzen. Ich denke, wenn man so Sprinter anschaut, dann sieht man, dass die so körperlich ein bisschen anders ausschauen. Die sind natürlich auch mit anderen Fasertypen dann veranlagt, aber die haben natürlich auch viel mehr Antrieb insgesamt, mit denen sie dann auch Vortrieb generieren.
Okay, genau. Also Muskelmasse kann da durchaus eine Rolle spielen, wenn man seinen Stoffwechsel da ein bisschen verbessern möchte, den anaeroben.
Ja, die anaerobe Power ist ja auch teilweise so ein bisschen gleichzusetzen so mit neuromuskulärer Leistungsfähigkeit. Und aha, da kann man sich vorstellen, dass so Sprünge, so ganz kurze Belastungen da auch schon eine Veränderung dann mitbringen. Also wenn wir sagen, anaerobe Power kann zum Beispiel vielleicht auch durch die Sprunghöhe abgebildet werden, dann ist es einleuchtend, dass wenn man zum Beispiel ein Sprungtraining macht, dass man da dann auch vielleicht Fortschritte sieht oder ein Krafttraining, Schnellkrafttraining, sowas in die Richtung. Und das hat ja auch schönerweise Krafttraining auch an anderer Stelle dann eine Anpassung, und zwar was die Laufökonomie anbelangt.
Stimmt. Ja, wollte ich auch gerade sagen, weil du diese Sprünge, also eigentlich klassisches plyometrisches Training, kann man sagen, angesprochen hast. Das verbessert ja auch dann wirklich gleichzeitig irgendwie die Laufökonomie, die Lauftechnik für viele Leute. Das wäre dann ja natürlich eine Win-Win-Situation, wenn sich dabei auch schon ein bisschen was beim anaeroben Stoffwechsel tut.
Total, ja, absolut. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, im Kraftraum auch ein bisschen was zu machen, sofern man die Zeit hat. Das ist natürlich immer eine Frage der Zeit. Wenn man jetzt nur dreimal die Woche laufen kann und dann sagt, ja, ich gehe jetzt, um besser zu laufen, anstatt dreimal nur noch einmal laufen und zweimal im Kraftraum, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz so optimal. Aber wenn es die Frage ist, ich habe jetzt doch ein bisschen, also noch zusätzlich Zeit, was kann ich noch machen, dann würde ich schon empfehlen, vielleicht auch im Kraftraum ein bisschen was zu machen. Und dann aber tendenziell zeigt die Evidenz schon mit höheren Gewichten. Da muss man sich vielleicht mal zu Beginn auch dann helfen lassen, ein bisschen coachen lassen, sodass man sich nicht verletzt. Aber prinzipiell sind da hohe Lasten notwendig, um wirklich Veränderungen auch in der Laufökonomie hervorzurufen und wahrscheinlich auch so ein bisschen, was die anaerobe Kapazität angeht dann.
Okay, also da sind dann Gewichte eher wichtiger als so dieses klassische, eigentlich so eher wenig Impact, aber dafür Ausdauerkraft.
Genau, so wenn man jetzt so an das klassische Stabi-Training denkt, dann wird das wahrscheinlich tendenziell weniger Einfluss eben auf die Laufökonomie und auch auf die anaerobe Kapazität dann haben. Also es geht schon darum, möglichst viel Muskelmasse anzusteuern und auch entsprechend mehr Gewicht auch zu bewegen, vor allem was die Ökonomie angeht, auch die passiven Strukturen, die Sehne unter mehr Spannung zu bringen, um dann eine verbesserte Ökonomie zu haben.
Okay, wenn wir aber nochmal kurz auf die Intervalle von eben gucken, die Pause ist dann eigentlich so notwendig, damit wir uns in der Zeit so weit erholen, dass wir wirklich beim nächsten Intervall eigentlich genauso viel Power haben wie beim ersten sozusagen, also mit der gesamt wiederhergestellten Energie loslegen können.
Genau. Und das ist tatsächlich dann, da kommt dann der Anaerobstoffwechsel auch wieder ins Spiel. Wir haben ja gesagt, wir haben ATP, Kreatinphosphat und dann die Glykolyse. Die drei gehören alle zum anaeroben Stoffwechsel. Und da können wir also über eine längere Zeit garantieren, dass die alle drei Systeme wie so ein Akku wieder maximal voll sind. Wir auch neuromuskulär wieder vorbereitet sind, wenn wir eben die Pause länger gestalten. Die könnte man auch sogar noch länger gestalten als 2-3 Minuten. Die Sprinter machen ja häufig auch mal 10 Minuten Pause.
Ja, ungewohntes Training auf jeden Fall total. Für LangstreckenläuferInnen.
Ja, und wenn man eben eine geringere Intensität wählt, dann macht man die Speicher auch gegebenenfalls gar nicht so leer, wie man das jetzt im Sprintbereich macht, und ist auch neuromuskulär nicht so fordernd wie dieses Sprintintervalltraining. Und dann kann man sich eben erlauben, eine viel kürzere Pause zu machen.
Okay.
Und da will man ja auch bei so einer Art von Training, dass die Herzfrequenz nicht so sehr abfällt, die Sauerstoffaufnahme nicht so sehr abfällt, und das ist eben durch so eine lange Pause, würde die natürlich extrem abfallen, und das wäre dann wiederum für die Verbesserung der VO2 Max dann kritisch.
Okay.
Also heißt nicht, dass Sprintintervalltraining nicht effektiv ist, aber wenn wir über die VO2 Max sprechen, dann ist eben eine kurze Pause dann effektiver, wenn es darum geht, wirklich auch viel in diesem sehr, sehr, sehr schnellen Sprintbereich zu sein, dann müssen wir einfach länger erholen, um auch wieder so auf einem ähnlichen Niveau dann weiter zu trainieren zu können.
Und würde das gesamte Training dann auch ein bisschen kürzer dauern, weil man dann eben irgendwann nicht mehr diese volle Leistung bei dem jeweiligen Sprint abrufen kann? Oder wählt man die Pause dann einfach so lang, dass es dann schon reicht für genug?
Also wenn man das jetzt mit hochintensivem Intervalltraining vergleicht, dann wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt eine kürzere Geschichte, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Pausenzeit dann die meiste Energie frisst, die meiste Zeit frisst. Wenn wir mal sagen, wir gehen von 20 Sekunden aus und machen 3 Minuten Pause, dann sind das ja, oder 30 Sekunden Sprint, dann sind wir bei 3,5 Minuten. Wenn wir das 6-mal machen, dann ist das ja auch so ähnlich wie ein Intervalltraining, wo wir jetzt vielleicht 6x2 Minuten machen und eine Minute Pause. Das wäre so eine ähnliche Zeitspanne dann insgesamt.
Okay, ja. Und bei jetzt so einer klassischen V2-Max-Einheit wäre es jetzt bei den meisten Leuten ja so, dass sie sich vorher mit Kohlenhydraten verpflegen würden, damit sie dann eben auch volle Leistung erbringen können. Gilt das dann genauso auch für so klassische anaerobe Stoffwechselintervalleinheiten?
Absolut, ja. Also wenn man wieder jetzt bedenkt, dass Kreatinphosphat, ATP und die Glykolyse so die drei Wege sind des anaeroben Stoffwechsels. Die Glykolyse basiert auf Glucose oder Glykogen und das sind letztendlich die Speicherformen oder verfügbaren Formen der Kohlenhydrate. Und wenn wir davon jetzt nichts haben, dann wird es schwer, wirklich in einem hohen Maße anaeroben Stoffwechsel zu betreiben. Und da spielt dann natürlich auch so eine Rolle, also Kreatin als Supplement spielt da auch ein bisschen eine Rolle.
Ja.
Also wenn wir jetzt vielleicht einen niedrigen Kreatin Haushalt haben, dann kommt zumindest aus dem Bereich einfach ein bisschen weniger Energie.
Okay, also da wäre sogar mal dann so Kreatin vielleicht was, womit man experimentieren könnte.
Ja, ich glaube, das ist jetzt für Ausdauersportler eher so am Ende der möglichen Dinge, die man eben machen kann. Aber wenn es jetzt so um Krafttraining geht und da mehr leisten zu können, dann ist es eben Thema, weil das sind immer sehr, sehr kurze, nahezu maximale Belastungen. Und es ist natürlich für so Leute wie 800 Meter schon auch ein Thema. Und Studien haben auch gezeigt, dass Kreatin nimmt man so aus der Nahrung, vor allem aus tierischen Produkten, vor allem Fleisch auf. Und speziell Veganer haben eben weniger Kreatin vorhanden im Muskel. Und dementsprechend könnte es für solche Personen dann auch interessant sein, Kreatin zu supplementieren.
Ja, gerade wenn es auch im Krafttraining dann doch ein bisschen, ne, wenn man regelmäßig Krafttraining macht, habe ich eigentlich auch nur Gutes von gehört. Kann man zumindest ausprobieren, ob das für einen funktioniert. Okay, und reduzierte Kohlenhydratspeicher spielen dann eher nicht wirklich so eine Rolle, um den anaeroben Stoffwechsel anzusteuern? Oder gibt es da irgendwie Hacks?
Nee. Also das wäre tendenziell eher kontraproduktiv, würde ich sagen. Genau, und ich würde auch behaupten, dass jetzt vor auch hochintensivem Intervalltraining es nicht so sinnvoll ist, dann die Speicher komplett leer zu haben, weil da geht es ja, also da wird der Großteil der Energie, die wir bereitstellen, auch eben über Kohlenhydrate bereitgestellt. Und wenn da welche fehlen, dann ist das einfach trainieren wir bei einer niedrigeren Geschwindigkeit, niedrigeren Herzfrequenz, Sauerstoffaufnahme. Und das wiederum spielt sich dann so in, also wenn wir das häufiger so haben, diese Situation, dann haben wir einfach vielleicht eine geringere Trainingsanpassung. Und es gibt Studien, die auch nahelegen, dass so Low Carb das Risiko von Übertraining deutlich steigern, vor allem in einem sehr ambitionierten Setting. Also wenn man jetzt nur 2, 3, 4 Einheiten vielleicht die Woche trainiert und das ganz gut unter Kontrolle hat, dann ist das vielleicht nicht so relevant, aber vor allem für sehr ambitionierte Sportler ist das dann, steigt das Risiko von Übertraining deutlich durch Low Carb.
Ja, also ich meine, anaerobes Training klingt auch schon gut anstrengend. Ne? Das ist sicherlich auch wichtig, dann im Nachhinein gut zu verpflegen und da sogar eher noch ein Augenmerk auf die Verpflegung zu legen und nicht da unterversorgt danach oder davor natürlich am Start zu sein.
Ja, ich denke, wir haben in den letzten Jahren ja gelernt, in sämtlichen Ausdauersportarten, dass Kohlenhydrate durchaus relevant sind. Vor allem, wenn es lang wird, dann gehen die Speicher eben zur Neige. Und das können wir, wenn wir mehr zuführen, dann im Wettkampf dann dagegen steuern und im Training genauso. Also wenn es darum geht, dann vielleicht auch einen qualitativ hochwertigen Longrun mit Endbeschleunigen oder große Teile in Marathongeschwindigkeit zu machen, dann brauchen wir einfach diese Speicher, auf die wir zurückgreifen. Und dasselbe gilt, wie ich gerade schon genannt hatte, auch für die hochintensiven Intervalle. Wenn wir da einfach nicht dasselbe Maß an Energie zur Verfügung haben, dann ist die Qualität da einfach geringer. Und wenn wir das dann häufig machen, dann summiert sich das wahrscheinlich. Also es ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm, ehrlich gesagt. Also man fühlt sich dann einfach auch nicht so leistungsfähig, wenn man Low Carb versucht, hochintensive Intervalle zu laufen. Für jetzt einen lockeren Lauf ist es durchaus verkraftbar, da sind die Speicher nicht leer nach 60 Minuten.
Ja.
In der Regel.
Ja, gibt es da eigentlich auch, also kann man das so sagen, ob der anaerobe Typ prinzipiell dann auch mehr Kohlenhydratverpflegung braucht als aerobe Typen? Weil es erscheint mir logisch.
Ja, sehr gute Frage. Die geht ja wieder so ein bisschen in die Richtung der Muskelfasern, wo wir zumindest einen theoretischen Zusammenhang sehen. In 2, 3 Studien mehr sind es tatsächlich auch nicht, aber in diesen 2, 3 Studien ist das so bestätigt, dass dieser Zusammenhang da ist und die verbrauchen einfach auch viel mehr Kohlenhydrate, die Typ-2-Fasern, also die schnelleren Fasern. Und dementsprechend kann man zumindest annehmen, dass dann auch da ein Zusammenhang ist mit einem höheren Kohlenhydratverbrauch. Ja, absolut.
Das ist auch total spannend und das wäre auch wieder was voll in die Individualisierung reinspielen würde, finde ich. Wenn man weiß, dass ich da so ein Typ bin, das ist eigentlich schon essentiell zu wissen, dass die Verpflegung dann ein bisschen vielleicht auch anders sein sollte und man nicht sich komplett vergleichen kann dann mit dem Nachbarn oder Nachbarin, die oder der dann halt mit weniger Kohlenhydrate perfekt durchs Ziel kommt. Ich finde, an solchen kleinen Stellschrauben, das kann dann schon großen Impact haben im Wettkampf.
Absolut, definitiv. Also da sind natürlich Pauschalannahmen immer schwierig. Jeder ist dann auch ein bisschen anders, was so die Kohlenhydrataufnahme angeht. Also manche Personen tun sich da schwer, manche haben da eher keine Probleme. Da empfehle ich tatsächlich eine Leistungsdiagnostik zu machen mit Spirometrie. Da können wir über indirekte Kalorimetrie dann bestimmen, wie viele Kohlenhydrate, wie viele Fette verstoffwechselt werden, bei welcher Geschwindigkeit. Und dann kann man zumindest mal so über den Daumen das hochrechnen. Das ist nämlich nicht immer von Tag zu Tag gleich. Und es gibt natürlich auch Stoffe, die darauf Einfluss nehmen, zum Beispiel Koffein, verstärkt den Fettstoffwechsel etc. Genau, also da würde ich empfehlen, einfach zu messen. Und das liegt auch so ein bisschen, hängt auch ein bisschen mit den Mitochondrien zusammen. Je mehr wir davon haben, desto mehr Fettstoffwechsel können wir betreiben und desto mehr Kohlenhydrate speichern wir. Und das kann man zumindest auch in Typ-2-Fasern stark verändern. Also so eine untrainierte Typ-1-Faser hat weniger Mitochondrien als eine trainierte Typ-2-Faser. Also das kann man selbst die anaerob oder eher schnellen Typen, wenn ich es jetzt, ich nenne es einfach mal schnellen Typen und nicht anaeroben Typen, die haben dann trotzdem die Möglichkeit, da was dran zu tun.
Ja, ich meine, Mitochondrien sind ja auch für die Langlebigkeit, sagt man, super wichtig. Also das wäre dann ja auch nochmal, wenn man aus diesem ganzen Trainingsfokus rausgeht, auch nochmal ein interessanter Blick, ne, für das Thema Gesundheit, Langlebigkeit, alles, was dann so in die Richtung geht.
Total. Und da spielt natürlich der Ausdauersport eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber da sind wir dann so ein bisschen weiter weg von diesem Thema anaerober Stoffwechsel, den wir meistens mit so eher schnelleren Geschichten assoziieren. Ja. Und dann eher so bei längeren Sachen. Aber es gibt spannende Studien, die sich da auch wirklich so auf zellulärer Ebene angeschaut haben, wie zum Beispiel Sprintintervalltraining funktioniert. Und da gibt es so Bilder von sehr hoch aufgelösten Mikroskopen, die dann wirklich auch die Mitochondrien sehen, zeigen können. Und bei Sprintintervalltraining beispielsweise sieht man, dass die extrem beschädigt sind, was nicht immer, das hört sich immer sehr schlimm an, aber was dann eben sehr starkes Wiederaufbauen oder Neuaufbauen dieser Mitochondrien dann auch bewirkt. Und Studien zeigen auch, dass die durch Sprintintervalltraining Mitochondrien tendenziell so ein bisschen effizienter werden oder effektiver. Und es gibt dann die andere Variante, ist, dass wir einfach mehr davon haben. Also so Kraftsportler, die haben häufiger auch sehr effiziente Mitochondrien, aber wenige davon. Und die Ausdauersportler haben tendenziell durch ihr hohes Trainingsvolumen auch mehr Mitochondrien.
Ja, auch mega spannendes Thema. Ist natürlich, führt jetzt ein bisschen zu weit, aber ich finde es trotzdem gut, das nochmal anzumerken, dass natürlich das jeweilige Training auch auf den Rest des gesamten Systems Auswirkungen hat. Natürlich nicht nur darauf, wie schnell man jetzt oder wie lange man schnell laufen kann, sondern halt auch auf den Rest der Gesundheit. Wenn man sich jetzt vielleicht auch mal andere Sportarten anguckt, weil wir gerade schon über den Tellerrand hinausschauen, gibt es da irgendwelche, die den anaeroben Stoffwechsel besonders fördern? Gibt es da, also wir haben jetzt Krafttraining natürlich gehabt, was da die Muskelfasern beansprucht, aber gibt es sonst noch vielleicht auch Ausgleichssportarten, die da interessant sein können, wenn man es jetzt nicht über so Intervallsprints versuchen möchte?
Ja, naheliegend ist zum Beispiel die neue Trendsportart High Rocks. Da haben wir so ein bisschen von beidem, wenn man so will. Höhere Widerstände, eine Art Krafttraining und wir haben auch eine sehr hohe Intensität. Da gibt es leider noch recht wenige Studien zu. Eine Studie bisher, die empirische Daten erhoben hat und die hat gezeigt, dass da bei so einem High Rocks Wettkampf wir über eine sehr lange Zeit eben eine hohe Herzfrequenz aufrechthalten, eine hohe Laktatkonzentration vorherrscht etc. Und wir eben halt immer wieder auch hohe Widerstände bewegen müssen, wo dann natürlich der anaerobe Stoffwechsel auch eine Rolle spielt. Und dementsprechend ist auch davon auszugehen, dass der in gewissem Maße gefordert wird. Ob der dann gefördert wird, also Ob er dann sich wirklich deutlich verändert, das können wir noch nicht sagen. Dazu planen wir aber eine Studie aktuell, die in einem Monat beginnt. Also falls jemand in Karlsruhe Lust hat, mitzuhelfen, zu untersuchen, wie Hyrox-Training sich auf die Lauffähigkeit, Laufleistungsfähigkeit auswirkt, dann gerne da melden.
Ja,
aber das ist ein ganz spannendes Thema, was sicherlich da auch noch kommt. Und wenn wir jetzt so, wir haben ja häufig über auch Sprintintervalltraining und auch die Verletzungsanfälligkeit von Sprintintervalltraining im Laufen gesprochen. Man könnte natürlich auch das Sprintintervalltraining auf einen anderen Ausdauersport dann ausweiten, zum Beispiel Radfahren, da ist das Ganze dann hat deutlich weniger Impact, aber hat einen ähnlichen physiologischen Reiz. Also die Physiologie im Ausdauersport, die ist eigentlich fast auf jede andere Ausdauersportart auch zu übertragen. Sprich, da könnte das dann auch effektiv sein im Radfahren.
Okay, also man könnte auch Radintervalle machen, wenn man natürlich, also macht natürlich auch ein bisschen schnelleres Rad, um wahrscheinlich die Leistung abrufen zu können, oder? Um in diesen anaeroben Bereich zu kommen.
Ich würde, glaube ich, auch da aufgrund der Sicherheit, das ist dann eher ein Sicherheitsthema und weniger ein Verletzungsthema, würde ich sagen, vielleicht sowas auf einem Spinningbike zum Beispiel zu machen.
Stimmt.
Das ist ja auch so, ich habe jetzt noch nicht so häufig Spinning gemacht, aber die Male, wo ich es gemacht habe, ist es ja auch so ein klassischer Inhalt, dass man auch wirklich mal so für eine ganz kurze Zeit dann sehr, sehr hohe Intensität hat und dann wieder eine längere Pause.
Ja,
und
stimmt.
Da kann man das wunderbar dann machen und hat weder den Verkehr als Sicherheitsaspekt, den man berücksichtigen muss, und man hat eben auch die Verletzungsgefahr, die dann da natürlich deutlich geringer ist als im Laufen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall eine Überlegung. Aber wir sind wieder halt eben bei diesem Thema Sprintintervalltraining. So, die Intensität muss bei dem anaeroben Stoffwechsel, wenn wir da irgendwie was bewirken wollen, meist sehr, sehr hoch sein. Und ist auch nicht zu verwechseln mit diesen klassischen High-Intensity-Intervallen, wenn wir sagen, sowas wie 5 oder 4 mal 4 Minuten, das wäre dann eher so, das würde ich schon so in die Richtung V2 Max einordnen und weniger in den anaeroben Stoffwechsel. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Auch bei 5 Kilometer, das ist natürlich für einen Straßenläufer eine sehr, sehr kurze Distanz, aber der anaerobe Stoffwechsel spielt auch da immer noch eine sehr kleine Rolle.
Ja, es geht wirklich um um Sprints halt. Finde ich auch wichtig, nochmal auszuarbeiten. Ich glaube auch, dass, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch ein kleiner Mythos dann, dass natürlich alles, was irgendwie unter 10 ist, für viele schon so kurz wirkt. So, das kann ja gar nicht mehr die Sauerstoff-Ausdauer sein. Das muss ja dann anaerob sein, aber das dann auch, stimmt nicht.
Ganz im Gegenteil. Also man sieht so in Studien, die unterschiedliche Gruppen an Profiläufern untersucht hat, dass vor allem bei den 5- und 10-Kilometer Läufern die VO2 Max extrem hoch oder am höchsten ist.
Ach, krass,
Genau, also die zeichnen sich besonders durch die VO2 Max aus und einen sehr, sehr gut ausgeprägten aeroben Stoffwechsel.
Ja.
Auch wenn man, also ich verstehe auf jeden Fall, dass man zu diesem Schluss kommen könnte.
Ja.
Man verbindet es ja auch mit Laktat, dass die Laktatkonzentration sehr hoch ist. Und die ist es wahrscheinlich am Ende auch, weil man noch versucht, schon ein bisschen daraus zu mobilisieren, vor allem am Ende. Aber es ist so, dass dann der Gesamtenergiebedarf immer noch sehr, sehr klein ist, der gedeckt wird über den anaeroben Stoffwechsel. Einfach weil die Zeit davor eben, wo man vielleicht noch keinen Zielsprint macht, dann das eben überwiegend aerob ist.
Ja. Würdest du sagen, ich weiß nicht, ob du das aus deinem eigenen Training kennst oder vielleicht auch eher von ProbandInnen, aber nehmen die Personen, die das regelmäßig machen, auch das körperlich wahr, wann sie im anaeroben und wann sie im aeroben Stoffwechsel sind, oder ist das faktisch nicht möglich eigentlich?
Das ist auch eine sehr coole Frage, die habe ich jetzt gar nicht so bedacht. Du hattest ja auch schon mal Olli Quittmann hier im Podcast oder mehrfach. Und Olli hat eine sehr coole Studie gemacht, wo er untersucht hat, inwiefern die Laktatbildungsrate vielleicht Pacing über 5 Kilometer beeinflusst. Und konnte man eben zeigen, ohne dass die ProbandInnen eine Vorgabe im Pacing bekommen haben. Also die haben gesagt, okay, es hieß, versucht die 5 Kilometer so schnell zu absolvieren, wie es geht. Und man konnte zeigen, dass eben Leute, die eine höhere Laktatbildungsrate hatten, irgendwie so ein gewisses Gefühl dafür hatten, dass dem so ist, und ein bisschen konservativer gepaced haben und dann gewartet haben, dass sie am Ende diesen letzten Kick nochmal machen konnten. Und es jetzt nicht so on the edge gestaltet haben, das Pacing. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die man eben so als anaerober Typ vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte, dass man nicht zu früh seine Körner verfeuert. Man fühlt sich vielleicht auch am Anfang noch sehr gut. Wenn man eben den anaeroben Stoffwechsel dann in Gang bringt, dann kann das ein bisschen bitter enden, so am Ende, wenn dann die muskuläre Azidose sehr hoch ist, dann wird's schon hart.
Ja. Ah ja, faszinierend aber, dass das dann so intuitiv irgendwie stattgefunden hat bei den Leuten. Ne? Es waren natürlich auch erfahrene LäuferInnen, aber trotzdem interessant, dass irgendwie, ohne dass sie es direkt wussten oder messen konnten, intrinsisch da so ein Gefühl für hatten. Da waren sie überpacen, kann man es ja
nennen. Ja, ich war auch verblüfft. Ich durfte da helfen bei der Studie und dachte, wow, okay, das ist irgendwie schön zu sehen, ohne dass eben da eine Vorgabe gab, wie das Pacing zu gestalten ist und es sich dann aber so natürlich selektiert hat, wenn man so will.
Total, ja. Kann man denn auch sagen, dass wenn man jetzt den anaeroben Stoffwechsel zum Beispiel gut trainiert, ne, und da wirklich seine Intervalle vielleicht einmal die Woche oder so macht, die richtige Art natürlich von Intervallen, wie wir gelernt haben, wie schnell können sich da so Veränderungen einstellen? Weil wenn es doch dann zum Teil recht intrinsisch, also so doch irgendwie genetisch auch vorgegeben ist oder zumindest doch irgendwie man unter einen bestimmten Typ fällt, dauert es dann recht lange, sich da hochzuarbeiten?
Ja, da würde ich, als Wissenschaftler würde ich da sagen, it depends. Okay. Wenn ich so der Praxis eher so eine einfache Antwort geben würde, ist das, also Studien sind in der Sportwissenschaft häufig so 6 bis 12 Wochen. Alles, was deutlich länger ist, ist halt viel, viel mehr Aufwand. Dementsprechend kann man in der Regel tendenziell eher über diesen Zeitraum was sagen. Und in Bezug auf den anaeroben Stoffwechsel habe ich ja auch schon gesagt, dass es nicht ganz so viele Studien gibt. Ja. Die Studien, die es dazu gibt, waren in der Regel so 6 bis 8 Wochen und haben eben teilweise auch einen Effekt gezeigt. Sprich, man kann schon davon ausgehen, dass es da so im Mittel bei ab 6 Wochen auch schon einen Unterschied detektierbar ist. Wie das so bei noch kürzeren Zeiträumen ist, ist eben vor allem so im Mittel statistisch viel schwieriger dann zu bestimmen und dementsprechend sind die meisten Interventionsstudien auch einfach länger und ganz, ganz lang sind leider auch die wenigsten.
Okay, verstehe.
Genau, aber man kann sich schon vorstellen, also man kann schon sagen, dass so nach 6 Wochen auch da sich ein Unterschied dann auch ergeben sollte.
Ja, und ich finde, das ist jetzt auch gar nicht so lang, wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Jahre die meisten LäuferInnen schon Lauftraining in den Beinen haben. Viele, die irgendwie schon mehrere Marathons gelaufen sind, haben da auch schon so viel Lauferfahrung. Ich finde, 6 Wochen ist dann vergleichsweise wenig, was so Veränderungen betrifft. Also eigentlich sehr optimistisches Fazit, kann man sagen. Und wir haben den Leuten ja auch mit an die Hand gegeben, worauf sie achten müssen, wenn sie ihren anaeroben Stoffwechsel trainieren möchten. Also ja, hat mir großen Spaß gemacht. Danke für diesen Deep Dive. Danke für deine Zeit. War sehr, sehr erhellend.
Ja, vielen Dank. Ich fühle mich total geehrt, dass ich hier sein durfte. Ihr hattet ja schon eine Reihe an sehr, sehr inspirierenden, tollen Gästen.
Ja, sehr
danke
gerne.
Danke für die
gerne,
Möglichkeit, hier zu sein.
Ja, hat mich gefreut, dass es geklappt hat. Erzähl doch gerne mal noch, wo können dich unsere HörerInnen finden? Wo können sie deine Arbeit finden? Was hast du da so im Angebot?
Also ich bin nicht so aktiv auf den Socials, aber auf LinkedIn könnt ihr hin und wieder mal so eine Zusammenfassung von der Studie oder von unseren Datenerhebungen sehen oder auch Aufruf zu unseren kommenden Studien. Also wenn ihr da Interesse habt,
in Karlsruhe.
In Karlsruhe, genau, bezüglich HYROX da aktiv zu werden, dann ist LinkedIn wahrscheinlich the place to be.
Ja, ja, ich bin auch schon gespannt auf die Ergebnisse dieser Studie, muss ich sagen. Also gerade HYROX macht total Sinn, dieses Boom-Thema da jetzt irgendwie auch wissenschaftlich zu beobachten. Aber das interessiert mich natürlich auch. Macht HYROX einen zu einer besseren oder einem schlechteren Läuferin? Ja, da freue ich mich schon auf die Ergebnisse. Musst du dann wieder zu unserem Podcast kommen, sobald die Antworten vorliegen?
Ja, sehr gerne. Wir sind auch sehr, sehr gespannt.
Cool. Ja, dann würde ich sagen, verlinke ich mal wieder alles, was du angesprochen hast, in den Shownotes. Und dann danke ich auch euch da draußen fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Friends. Und wenn ihr noch mehr Content wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram unter achilles.running. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einem neuen spannenden Thema. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.
Liebe Hundefreunde, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Wir alle sollten unsere Hunde nicht nur mit dem Herzen führen, sondern auch mit dem Herzen füttern. Liebevoll, ausgewogen und gesund. zum Beispiel mit den Produkten von Hills. Die forschen seit über 75 Jahren wissenschaftlich an Tiernahrung. Denn die Ernährungsbedürfnisse von Hunden und Katzen verändern sich im Laufe des Lebens. Hills Science Plan bietet 100% ausgewogene und gesunde Ernährung, unterstützt ein langes und gesundes Leben und wird von Tierärztinnen empfohlen. Denn Wissenschaft kann mehr. Und weil Gesundheit eben auch im Magen-Darm-Trakt anfängt, enthalten ausgewählte Trockenfuttersorten von Hills Science Plan die Active Biome Plus Multi-Benefit Technology, die das natürliche Mikrobiom deines Haustiers unterstützt. Teste es doch einfach mal aus. Auf tierarzt24.de, dort bekommst du 20% Rabatt mit dem Code HILLS20. Schau auch in die Shownotes, dort findest du noch weitere Infos dazu.